wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball. Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute geht es noch einmal um das Herren-Eishockey-Nationalteam. Wir machen einen Strich unter die erfolgreichste AWM seit 31 Jahren. Wir analysieren, wie es dazu gekommen ist. Wir diskutieren die Auswirkungen. Und mit wem würde das besser funktionieren als mit meinem geschätzten Kollegen Alexander Zambalukos, der die WM für die Oberösterreichischen Nachrichten live aus Stockholm mitverfolgt hat. Servus Alex und willkommen zurück, alter Schwede.
Ja, servus Markus.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Diese Folge ist unterstützt durch Livest. Livest ist seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Black Wings, der Eishockey-Akademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockey-Vereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. Und damit starten wir los. Das schwedische Wort für Hallo heißt Hey und damit ein Hey Alex. Wie geht's dir nach dieser aufregenden Weltmeisterschaft?
Mir geht's gut, weil sie sehr erfolgreich war aus österreichischer Sicht und ja, einige spannende Impressionen und auch gewisse Nachwehen gebracht hat. Also ja, das Nachspiel war fast so spannend wie die insgesamt 8 Auftritte, die das Team gehabt hat.
Wir wollen alles ein bisschen besprechen heute in dieser WM-Analyse, WM-Bilanz, wie auch immer man das nennen will. Vor 2 Wochen haben wir die beiden UFTA-Mitglieder Gerald Hamettner und Franz Teufel vor dem Mikrofon gehabt, zu Gast gehabt. Sind dir die beiden in Stockholm ebenfalls über den Weg gelaufen?
Nein, nur über Social Media.
Aha, okay.
Wir haben zwar gewusst, wo das unter Anführungszeichen Österreicherhaus ist und wo sie quasi ihr Basecamp, ihr Pub hatten, aber so direkt getroffen haben wir sie nicht, aber man wird sie wohl gehört haben unter den österreichischen Schlachtenbummlern in Stockholm, also vor allem in den Spielen gegen Frankreich und Slowenien waren sehr viele Österreicher da, also würde fast sagen fast bis zu 1000. Also die Reisefreudigkeit war groß, auch wenn es jetzt nicht das billigste Pflaster ist.
Billigstes Pflaster, da kommen wir in wenigen Sekunden drauf. Nur eine Frage, Lokalaugenschein in dem Österreicher, vermeintlichen Österreicherhaus hat es bei dir gegeben?
Hat es nicht gegeben, aber in anderen.
Okay. Wie war die Fanunterstützung? Du hast schon gesagt, bis zu 1000 Fans, österreichische Fans in Stockholm. Wie war die Fanunterstützung insgesamt für das österreichische Nationalteam? Was würdest du einschätzen?
Schwer zu sagen. Es hat natürlich diese Spiele gegeben, die jetzt für neutrale Beobachter oder für Gastgeberteams jetzt vielleicht nicht so prickelnd war. Da hat man das nicht so geschafft, dass man die Avicii Arena füllt, aber gegen Finnland war es toll. Es waren sehr viele lettische Fans da, sehr freundlich, sehr nett. Auch in der Niederlage in diesem 1-6 im letzten Gruppenspiel gegen Österreich sehr, sehr groß, weil da gab es keinen einzigen Pfiff. Man hat die Mannschaft gefeiert und obwohl das natürlich ein herber Dämpfer war. Ich meine, waren die vor 2 Jahren WM-Bronzemedaillengewinner. Genau, also, ja. Aber man trägt ihnen da nichts nach. Und ansonsten, Österreich-Schweden war natürlich cool, weil es waren 12.530 Fans in der Halle und gegen ein Gastgeberland noch dazu ein so hochdekoriertes zu spielen. Und dann auch noch eine so großartige Leistung abzuliefern, weil es war ja dann am Ende ein 2-4, aber mit einer 2-1 Führung bis kurz vor Schluss. Also das wäre eine Riesensensation gewesen, wenn da Österreich gegen Schweden gewonnen hätte. Aber das waren richtig feine Eindrücke in diesen Spielen.
wir beide haben im Vorjahr nach der WM in Prag eine erste WM-Bilanz im Podcast hier gezogen. Wir haben über eine der besten Weltmeisterschaften aller Zeiten gesprochen, Zuschauerrekord inklusive, soweit ich mich erinnern kann. Mhm. Wie sehr hat sich diese WM in Stockholm von jener in Prag unterschieden?
Also Prag bleibt definitiv die Nummer eins. Da sieht man, welchen Stellenwert das Eishockey in Tschechien hat. Da ist gekurbelt worden, da hat man Hallen gefüllt, auch mit Spielen, die vielleicht von der Besetzung her nicht so attraktiv waren, aber du hattest quasi in jedem Spiel eine super Stimmung. Das war jetzt in Schweden ein bisschen anders. Also was auffällig war, waren die wenigen Plakate auf den Straßen in Stockholm. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt megamäßig die Werbetrommel gerührt worden ist. Vielleicht in der Annahme, es ist ein Selbstläufer, nur die Schweden für sich sind grundsätzlich sehr sportbegeistert, aber auf verschiedenen Ebenen. Also du kannst jetzt sicher nicht sagen, dass Eishockey die Sportart Nummer eins in Schweden ist. Es war dann zeitgleich, weil die drei Arena des große Fußballstadion ja auch einen Steinwurf entfernt ist von der schwedischen Avicii Arena, wo Eishockey gespielt worden ist. Und da hat man halt im Dreitagestakt da tausende Menschen vorbeimarschieren sehen, die halt zum Fußball ins Stadion gegangen sind, zu Meisterschaftsspielen mit, weiß ich nicht, 27.000 bis 30.000 Zuschauern. Also auch das hat einen sehr hohen Status. Handball ist populär. Das heißt, man hätte vielleicht schon ein bisschen mehr an Werbemaßnahmen in diese WM stecken können.
Wie ist die Stadt an sich? Du warst ja vorher, glaube ich, schon einmal in der schwedischen Hauptstadt, oder? Stimmt das?
Nur am Flughafen, so. Zwangsweise,
okay.
aber in der Stadt selber noch nicht.
Okay, wie ist die Stadt?
Schön, sehr schön. Wenn dann das Wetter auch mitspielt und die Sonne rauskommt, dann wärmt sich's irrsinnig schnell auf. Dann kann man die dicke Jacke beiseite lassen. Es geht viel bergauf, bergab, gibt aber auch viel zu sehen und ja, wirklich eine nette Stadt, doch groß, weit über 1,5 Millionen Einwohner und durchaus sehenswert.
Wie sind die Fans da oben im Norden? Man sagt den Menschen in Skandinavien ja eine gewisse Kühle in ihrem Gemüt nach. Trifft es zu?
Würde ich jetzt nicht so sehen. Also sie sind sehr begeisterungsfähig mit dem schwedischen Team mitgegangen. Natürlich ist dann ein Spannungsabfall gekommen, denn die waren da angetreten, um Gold zu gewinnen und sonst gar nichts. Am Ende sind sie nicht einmal im Finale gestanden, weil sie im Semifinale dem späteren Weltmeister USA recht deutlich 2-6 unterlegen sind. Das war ein heftiger Tiefschlag, also man hatte dann irgendwie das Gefühl, dass diese Bronzemedaille für dieses Semifinale nicht wirklich entschädigt hat und dass eigentlich das Gefühl mitgeschwungen ist. Man müsste sich jetzt bei den Zuschauern entschuldigen für ein Scheitern zu Hause. Im Vergleich dazu, weil ja Herning der Co-Gastgeber war und ein unglaubliches dänisches Team bis ins Semifinale getragen hat. Die haben zwar dann am Ende keine Medaille gemacht, weil sie Vierter waren, aber einen unglaublichen Hype ausgelöst. Also allein der Viertelfinalsieg über Kanada mit 2 Toren in den letzten 2 Minuten, das war unglaublich. Eine der größten Sensationen, die man jetzt überhaupt in der WM-Geschichte und es gibt mittlerweile 88 Auflagen, erlebt hat. Also das war ganz großes Kino und die gehen natürlich erhobenen Hauptes aus diesem Turnier raus und war natürlich so gesehen dann natürlich beste Werbung für diese WM, wenn du eine Partnerstadt hast, die dann mit dem eigenen Team auf der Welle surft.
Mhm. Und das nur am Rande erwähnt, Kapitän bei den Dänen war Jesper Jensen Abo vom KAT. Auch Matthias Fromm war im Kader und natürlich Sebastian Dahm, der Goalie, war zwar nicht Starter, soweit ich gesehen habe, sondern Backup. Hat aber seine Einsätze bekommen.
Und alle drei vom KAC.
Genau,
also alle drei vom KAC. Ein gewisser Bezug zur Eishockey-League, also zu unserer Liga, ist gegeben. Verbunden auch, das sei vielleicht auch erwähnenswert, mit der Premiere, dass 2026 in der Schweiz sämtliche Nationen, die in dieser Liga mitspielen, auch auf A-Niveau engagiert sein werden. Also Österreich, Italien, Ungarn und Slowenien sind aktuell erstklassig und wirklich? Das gab es in dem Fall noch nie.
Das habe ich noch nie bedacht. Stimmt.
Ja.
Gehen wir endgültig zum Sportlichen, auch mit dem ÖEHV-Nationalteam. Und da am besten chronologisch, kurz nur vor der WM, wie war deine Erwartungshaltung?
Die Erwartungshaltung war diese, dass man nie davon ausgehen kann, ein Viertelfinale zu erreichen oder locker die Klasse zu erhalten. Also die erste Prämisse ist natürlich, oben zu bleiben, im Idealfall ohne das große Zittern. Dass das möglich sein würde, ja, war durchaus denkbar, vor allem in den Vorbereitungscamps, in den Testspielen war sehr überzeugend dieser Heimsieg in Linz gegen Tschechien. Genau. Natürlich absehbar, dass beide Mannschaften sich bis zur WM verändern würden, dass da noch nicht alle an Bord sein würden. Aber es war auch ansatzweise die Generalprobe gegen Kanada in Ordnung. Also dass da Potenzial in dieser Mannschaft sein würde, das war klar. Auch unter Berücksichtigung der WM 2024 in Prag, wo ja das Team Schlagzeilen geschrieben hat mit Aufholjagd gegen Kanada, vor allem mit dem Last-Second-Sieg über Finnland. Ja. Also das war ja schon recht gut und ja, jetzt ist offenbar der nächste Schritt gelungen.
Und wir haben diese Finnen angesprochen, die man Last-Second 3-2 besiegt hat. Wenn ich richtig, 3-2 war damals, oder? In Prag.
In Prag, genau. Ja.
So, und dann spielt man das Auftaktspiel gleich wieder gegen die Finnen. Wie hast du dieses Spiel erlebt?
Im ersten Drittel zugegebenermaßen sehr einseitig. Frühe 2-0-Führung für Finnland.
Fairerweise muss man aber sagen, 2-0 waren die auch in Prag voran.
Das ist richtig, aber es hat eben hier den Anschein gemacht, naja, es könnte vielleicht ein bisschen heftig werden. Man hat sie dann stabilisiert, hat dann auch Offensivakzente gesetzt, den Anschlusstreffer erzielt und eigentlich ein 2-2, das objektiv betrachtet eigentlich zählen hätte müssen, wurde aber nach Videobeweis wegen Torraumabseits aberkannt oder Tormannbehinderung, wo nicht wirklich eine zu sehen war. Ja, dann wäre es 2-2 gestanden, hätten die Finnen sicher wieder gezittert wie vor einem Jahr. Aber sie haben es über die Runden gebracht. Trotzdem war es irgendwie ein Statement. Ja, wir können auch mit einem Großen mitspielen. Und das hat man dann einen Tag später auch gegen Schweden untermauert.
Zwei Sachen noch. Ich glaube, auch in Prag ist dem ÖEHV-Team gegen Finnland ein Tor aberkannt worden, wenn ich mich richtig entsinne. Damals wäre es, glaube ich, das 3-2 gewesen, das dann aber später, last second, doch noch gefallen ist. Mhm. Ohne Gewehr. und das Zweite, es hat ein besonderes Duell gegeben. Und auf das müssen wir schon noch mal kurz Bezug nehmen. Du weißt genau, worauf ich hinaus will. Wie war es für die zwei Brüder in zwei verschiedenen Dressen zu sehen?
Für mich sicher nicht so spannend wie für die zwei Beteiligten, richtig, also den Atte und den Eli Tolvanen.
Der Eli Tolvanen, muss man sagen, ist NHL-Stürmer bei den Seattle Kraken und hat für das finnische Nationalteam gespielt. Ich glaube, im Verlauf der WM auch zwei Tore erzielt.
Ja, aber starke WM gespielt. Ja,
genau,
ja.
Oder drei so, oder mehr
oder
vielleicht.
Noch mehr, ja.
Keine Ahnung. Aber ich habe zwischenzeitlich einmal geschaut. Und auf jeden Fall, ja, dass einem der Bruder dann gegenübersteht im Tor der Österreicher, ist kurios bis denkwürdig natürlich.
Und auch in einigen brenzlichen Situationen.
Das ist richtig.
Aber dieses Duell, würde ich jetzt sagen, im 1 gegen 1 ist es an den Atte Tolvanen gegangen.
Der große Bruder.
Der große Bruder, der wertvollste Spieler der Liga in den Playoffs. Mit Salzburg Champion geworden. Ja, es war aber sein einziges Spiel bei dieser WM, weil er gleich nach diesem Finnland-Match abgereist ist und zu seiner hochschwangeren Frau nach Helsinki geflogen ist. Ja, und dann hat David Kickert die große Stunde im Tor der Österreicher geschlagen.
Es war wirklich die Gunst der Stunde, die er da ergriffen hat, das erste Match gegen Schweden. Da war schon sehr viel sehr Gutes dabei. Dazu kommen wir später. Man hat es vor den Bildschirmen schon gesehen. Man war sehr nah dran gegen Schweden an einer Sensation, wie du gesagt hast. Wie nah hat sich es denn in der Halle selbst vor Ort live angefühlt?
Ja, schon sehr nah. Also es ist dann schon so losgegangen, dass Richtung sich nähernder Schlusssirene der Pressesprecher des österreichischen Verbandes, Markus Riedlmeier, einmal auf Verdacht die Head-to-Head-Statistik ausgeschickt hat, um zu eruieren, wann denn da Österreich überhaupt einmal gegen Schweden gewonnen hat, um sich darauf einzustellen.
Haben wir schon mal?
Ich denke, wir haben schon, aber nicht auf diesem Niveau. Also jetzt nicht in Weltmeisterschaftsspielen.
Okay.
Mhm. Ja, es hat sich dann so nicht erfüllt, wobei ja auch hier waren wir nicht ganz mit der Schiedsrichterleistung einverstanden. Also es wurde dann in dieser Phase, wo Schweden ausgeglichen hat, das war ja eine Sequenz von 12 Sekunden, 2-2, 3-2 und dann war es de facto erledigt mit der Führung der Schweden. Eine Strafe nicht ausgesprochen gegen sie, also da hätte Roger Bader, der Teamchef, gerne einen Foulpfiff gesehen. Mag der Bonus der Favoriten sein, erst recht, wenn Favorit ist gleich Gastgeber, dann ja. Und man hätte was mitnehmen können. Man hätte auch schon gegen Finnland was mitnehmen können. Das war bei einigen auch die Sorge, aufgrund des Spielplans, dass man bemüht um Sensationen sich verausgaben würde gegen Finnland und Schweden, auch gegen Kanada. War aber nicht der Fall. Also als es dann drauf ankam, waren die Österreicher voll da.
Das stimmt, sie haben es sehr, sehr gut gemacht. Ein Garant für diesen Erfolg war der erste Sieg, den, wie du schon gesagt hast, dem ÖEHV-Team im Shootout gegen die Slowakei gelungen ist. Es war ein 3-2. Und da ist vor allem beim letzten Penalty der Slowaken ein bisschen das Glück mit den Schiedsrichtern zurückgekehrt, oder?
Definitiv. Auch wenn man jetzt David Kickert bei dem Save keine Absicht unterstellen mag, aber er hat halt mit seiner Bewegung, mit seinem Körper, mit seinem Stock den Gegner zu Fall gebracht. Im Normalfall hätte das eine Wiederholung des Versuchs sein müssen. Ob sie sich's anschauen hätten können im Video, weiß ich nicht, aber sie haben es nicht getan und damit war das Spiel vorbei und der erste Sieg unter Dach und Fach.
Das Glück mit den Schiedsrichtern ist aber den Österreichern, so viel kann man schon verraten, nicht über die ganze WM hold geblieben. Stichwort Frankreich. Kommen wir gleich dazu. Davor war das Spiel gegen Kanada. Ein 1:5 scheint wie eine klare Angelegenheit gewesen zu sein. Zwischenzeitlich waren wir aber auch in diesem Duell voran. Und es war deutlich enger, als man eigentlich über weite Strecken des Spiels, als man eigentlich am Schluss vermuten hätte können.
Ja, schon mal ist 1:0 in Führung gegangen durch Vinzenz Rohrer, eine der herausragenden österreichischen Erscheinungen in diesem Turnier. Macht richtig Spaß, dem zuzuschauen mit seinem Stickhandling, mit seinem Tempo, auch mit seiner Kaltschnäuzigkeit. Das ist einer, der immer wieder umrührt und nicht umsonst im Meisterteam der Schweiz steht bei den ZSC Lions.
Ja, man unbekümmert, das muss man schon sagen, das ist wirklich eine Erscheinung, wie du sagst.
Und ja, sie haben 1:0 geführt, schon allein die Momentaufnahme. Vielleicht jeder österreichische Fan, der hat sich dann sofort erinnert an das, was vor einem Jahr in Prag passiert ist, dass man halt 1:6 hinten war und im letzten Drittel das dann auf 6:6 gestellt hat und einen Punkt geholt hat und dann erst in der Overtime verloren hat. Aber diese kanadische Mannschaft hat das nicht zugelassen. Sie war auch nominell stärker als die von 2024 mit McKinnon, mit Sidney Crosby.
Beide haben getroffen, genau.
Ja, also da war schon klar, dass sich irgendwann die Klasse durchsetzen würde. Außerdem hat Österreich schon bis zu einem gewissen Grad, sie wollten durchaus alles auf dem Eis lassen, aber es hat in diesem Moment schon natürlich das nächste Spiel, das ja keine 24 Stunden später gegen Frankreich stattgefunden hat, eine Rolle gespielt, weil da braucht man sich nichts vormachen. Das war wichtiger, da war immer noch der Klassenerhalt das Ziel, da hatte man mit den 2 Punkten aus dem Slowakei-Match noch gar nichts gewonnen. Und Frankreich war wichtiger und da waren sie auch voll da.
Jetzt muss ich eine kurze Zwischenfrage stellen. Grandiose Leistungen von David Kickert und Florian Vorauer, der gegen Kanada im Tor gespielt hat. Wie du schon gesagt hast, noch im ersten Drittel 1:0 für die Österreicher. Vorauer hat im ersten Drittel 24 Schüsse entschärft.
War oder super,
bis,
ja.
Also das ist unglaublich, wahrscheinlich die Leistung seines Lebens bis jetzt. Und dann hat man einen Benedikt Oschkan nachnominiert für Atte Tolvanen, der in der abgelaufenen Saison ausgerechnet in Schweden aufgezeigt hat. Hat Österreich ein Torhüterproblem, beziehungsweise hat es die Einbürgerung von Atte Tolvanen überhaupt gebraucht? Was war dein Empfinden während der WM?
Wenn man sich jetzt rein die Statistiken anschaut, dann muss man sagen, die 3 Torhüter, die dann nach der Abreise von Tolvanen zur Verfügung gestanden sind, sind alle 3 keine Einser-Torhüter bei ihren Vereinen.
Genau.
Sie spielen marginal, vielleicht auch nicht immer überragend in der Liga. Vielleicht gibt es Gründe, ihnen nicht mehr Einsatzzeiten zu geben. Aber das, was sie dann bei der WM gezeigt hat, das rechtfertigt oder das ruft förmlich nach deutlich mehr Spielminuten. Und die 2, die wir gesehen haben, Benedikt Oschkan hat ja kein Spiel absolviert, aber das, was von David Kickert und auch eben in kurzzeitig, weil er ja nur ein Spiel hatte, genau, von Florian Vorauer zu sehen war, das war hundertprozentig in Ordnung. Also auf die konnte man sich verlassen. Ich sage jetzt einmal, Tolvanens Einbürgerung, die wird jetzt nicht nach dem Geschmack von David Kickert gewesen sein. Die 2 sind ja auch Konkurrenten in Salzburg, matchen sich dort um ein Leihball, jetzt im Nationalteam. Aber es ist schon so etwas wie ein Sicherheitsfenster, das sich auch der Teamchef gewünscht hat. Angesichts einer prekären Situation, jetzt kann er wählen. Er weiß, dass er sich voll auf David Kickert verlassen kann. Hat auch gesagt, es wäre komplett offen gewesen, wer gespielt hätte, wenn Tolvanen aus Finnland zurückgekehrt wäre. Also mein Tipp wäre gewesen, es hätte sowieso David Kickert gegen die Schweiz im Viertelfinale gespielt, weil er sich das schlicht und einfach durch Superleistungen verdient hat. Also im Moment schaut es jetzt überhaupt nicht nach einem Torhüterproblem aus.
Aber wenn man ehrlich ist, es hat auch letztes Jahr nicht danach ausgesehen. Wenn man jetzt denkt an die Leistungen von David Madlener gegen, ich glaube auch gegen Kanada und die Schweiz, das ist jetzt schon über eine gewisse Zeit.
Das Wehklagen, ein Problem zu haben, das hat halt eingesetzt, wie Bernhard Starkbaum über Jahre unumstrittene Nummer 1 seine Karriere beendet hat. Dann sah man sich an, wie viele Einsatzzeiten haben eigentlich die verbliebenen Torhüter oder auch die, die danach kommen, weil Talente gibt es ja auch genug. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, das ist nicht sonderlich viel und mag aus einer Panik heraus entstanden sein, ob berechtigt oder nicht, aber es fiel halt die Nummer 1 weg. Man hatte auch schon Weltmeisterschaften, wo man gesehen hat, dass wenn eine Nummer 1 oder ein Torhüter nicht seinen besten Tag hat, dann wird es richtig eng für Österreich. Zum Beispiel 2019 in Bratislava,
stimmt,
das Team abgestiegen. Das waren jetzt nicht die besten statistischen Werte für die Torhüter, aber es ist jetzt zumindest kein Nachteil, einen wie Ate Tolvanen in dieser Nationalmannschaft zu haben.
Stimmt. Einen Tag nach dem Spiel, zurück zur WM, einen Tag nach dem Spiel gegen Kanada war Frankreich der Gegner. Und die Ausgangslage war eine, wie du schon angesprochen hast, eine ganz andere. Wie hast du das Spiel gegen die Franzosen miterlebt? Es war ein 5-2-Erfolg der Österreicher. Ein 5-2-Erfolg, der dann auch das bewirkt hat, was man sich gewünscht hat, nämlich den Klassenerhalt.
Das war dieses Ziel, dass man das schon frühzeitig schafft, nämlich eigentlich vor den letzten beiden Gruppenspielen. Riesige Erleichterung, richtig gute Leistung. Auch wenn es vielleicht im dritten Drittel noch einmal eng werden hätte können.
Aber nicht dürfen.
Hätte nicht dürfen, ganz klar. Klares Foul an Rohrer. Übersehen, also direkt daneben gestanden, nicht geahndet, im Gegenzug steht es dann 3-1.
Genau.
Dann war es nur mehr ein 2-Tore-Vorsprung und wie wir wissen, ist das im Eishockey gar nichts. Aber Österreich hat auch diese Fehlentscheidung, auch das Tor weggesteckt und hat sich sofort wieder gefangen. Also diese Stabilität in diesem Spiel, nämlich wirklich über 60 Minuten, die war schon sehr beeindruckend. Sie waren besser als die Franzosen. Man musste Respekt haben vor den Franzosen, schon allein aufgrund einer grottenschlechten Bilanz. Es schien so etwas wie ein Angstgegner zu sein, bei weitem nicht der einzige, den Österreich hat, aber einer der sogenannten Kleinen als Angstgegner. Und sie hatten vorher ein unglaubliches Spiel, nämlich die Franzosen gegen Finnland mit einer 3-1-Führung bis kurz vor Schluss. Also da waren ja eigentlich die 3 Punkte schon auf dem Silbertablett. Genau. Und dann war eben Ate Tolvanens Bruder Eli, der da die Wende herbeigeführt hat. Und am Ende haben die Finnen dann noch mit 4-3 nach Verlängerung gewonnen. Dann ist den Franzosen nur noch ein Punkt geblieben und damit ist natürlich auch der Druck gestiegen für dieses Österreich-Match und die Österreicher sind damit besser umgegangen.
2 Tage später, Wieder zwei Tage später gegen die Slowenen. Wie gesagt, den Klassenerhalt hatte man schon geschafft. Ging es um etwas weniger und ich glaube, das hat man, das Spiel ging zwar mit einem 3-2-Sieg nach Penalty-Shootout aus für die Österreicher, man hat es aber an der Leistung ein bisschen erkannt, dass es vielleicht der letzte Druck gefehlt hat oder das letzte Zielstrebigkeit. Oder ist das ein Eindruck, der von außen jetzt, der täuscht?
Ja, an und für sich.
Oder sagen wir so, es war die schlechteste Leistung der Österreicher bei dieser WM. Würdest du das
unterschreiben? Also es war jetzt sicher nicht das beste Spiel der Österreicher. Sie waren zwar gefühlt klar überlegen und haben aber wieder viele Strafen genommen. Also teilweise Stockfouls, die vermeidbar sind in Zonen, wo du sagst, du musst den Schläger kontrollieren, er muss am Boden sein, du kannst nicht so in die Zweikämpfe gehen. Trotzdem haben sie einen Weg gefunden, dass sie dieses Spiel gewinnen, wieder mit einer überragenden Leistung im Penaltyschießen. Das war der Extrapunkt und den haben sie auch gebraucht, weil sonst hätten wir vor dem letzten Spiel gegen Lettland nicht mehr über ein Viertelfinale reden müssen. Die Leistung selber war jetzt maximal mittelprächtig. Das haben aber auch die Spieler selbstkritisch angemerkt. Die haben gewusst, sie müssen sich steigern. Man darf aber jetzt auch nicht so respektlos Slowenien gegenüber zu sein, dass man sagt, die muss man jetzt vom Eis schießen. Mhm.
Ja, und dann gehen wir in dieses letzte Gruppenspiel gegen Lettland und man hat die theoretische Möglichkeit, mit einem Sieg nach 60 Minuten in das Viertelfinale einzuziehen. Und es passiert genau das in einer Art und Weise, wie es eigentlich vorher nicht ganz denkbar war. 6-1 hat das ÖEHV-Team gewonnen. Es klingt nach einem Klassenunterschied, ist aber trügerisch.
Na, Klassenunterschied war es nicht, aber aus meiner Sicht die beste und die reifste Leistung in diesem Turnier der Österreicher von der ersten Sekunde an da. Übrigens auch gegen die Slowakei, das war ein riesen erstes Drittel, das sie gegen sie gespielt haben.
Ich glaube, da waren wir 2-0 vorne, oder?
Ja.
Gegen die Slowakei, genau.
Und Lettland. Ich meine, wenn Lettland Eishockey spielt, dann passiert das in der Regel immer mit Leidenschaft, mit großer Fanunterstützung. Und in dem Fall hatte man den Eindruck, dass trotzdem Österreich das mehr wollte. Das hat sich irgendwie so in der Körpersprache auf dem Eis abgezeichnet. Natürlich hat es Sequenzen gegeben, wo man die Klasse der Letten gesehen hat. Also die haben vorher der Slowakei überhaupt keine Chance gelassen.
Darum war eher, gewonnen, genau.
Eher die Annahme, Österreich ist Außenseiter in jeder Hinsicht, aber sie haben nicht gespielt wie ein Außenseiter, sondern mit einer puren Entschlossenheit, auch mit einer taktischen Disziplin sind weggeblieben von der Strafbank und waren einfach in der Offensivbewegung, was das Ausnützen von Torchancen anbelangt, richtig eiskalt. Also ganz, ganz, ganz starke Leistung.
Was ist dann in der Mixzone los? Du warst ja wahrscheinlich unmittelbar nach den Spielen in dieser Mixzone, wo man Interviews mal führen kann. Wie hast du die Österreicher da erlebt?
Also es wäre jetzt übertrieben, wenn man jetzt sagt, komplett aus dem Häuschen. Es war schon, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die wollten jetzt noch mehr. Also, ja, jetzt, da wusste man zu dem Zeitpunkt nicht, bleibt man in Stockholm, muss man nach Herning, was letztlich der Fall war. Die haben das natürlich genossen. Der eine oder andere hat ein Bier getrunken und passt schon, sie haben gut gegessen, aber so jetzt, Ich glaube, für eine Ekstase war das dann vom Ergebnis fast zu eindeutig. Die haben sich irgendwie in einen Rausch gespielt und dann Job erledigt, 6-1, und haben das recht sachlich analysiert. Es war eigentlich eher der Stolz, bewiesen zu haben, dass man nicht im Zickzack-Muster Formkurven vorweist bei Weltmeisterschaften, sondern einmal diese Konstanz auf hohem Niveau über mehrere Spiele durchziehen kann. Und es war ja jetzt bis auf das Slowenien-Spiel, es war ja in der Gruppenphase durchgehend hohes Niveau. Es haben die Ergebnisse gepasst, damit kommt auch das Selbstvertrauen. Aber sie wollten nicht so einen Knick erleiden. Da war es dann vielleicht lehrreich im Vorjahr, auch als man möglicherweise das Viertelfinale vor Augen hatte, das hätte allerdings Schützenhilfe gebraucht, dann auf einmal gegen Fixabsteiger Großbritannien verloren hat. Und damit war der Traum vor einem Jahr geplatzt. Und diesmal wollten sie unbedingt mit einer unglaublichen Teamchemie, also es war ja nicht nur eine Mannschaft, sondern das waren Freunde, die da ausgezogen sind, um knapp 2 Wochen Eishockey-Geschichte zu schreiben für sich, weil es das erste Viertelfinale seit 1994 war.
In Bozen übrigens damals.
Und so, das war dann in Mailand.
Wirklich?
Ja, die WM war in 3 Städten, in Mailand, Bozen und Kanadsee, und dieses unsägliche 0-10 gegen Finnland in dem damaligen Viertelfinale war in Mailand.
Aha, das wusste ich nicht.
Ich hätte es auch nicht mehr gewusst.
Ich habe gedacht, das war in der Palaunda.
Nein.
Über das Viertelfinale brät man den Mantel des Schweigens drüber? Oder
muss man nicht.
Muss man nicht?
Nein. Also die Schweiz war übermächtig. Die Schweiz hat 6-0 gewonnen.
Sie wollten es auch. Das muss man.
Sie wollten es auch, und sie waren aber auch schon in der Gruppenphase so gut, dass sie in Summe sehr, sehr oft zu Null gespielt hat. Also diese Defensive zu knacken, das war unfassbar schwierig. Und einfach eisläuferisch, diese Bereitschaft an diesem Nachmittag, die war dort gegeben. Die waren einfach 1-2 Klassen besser als die Österreicher. Wenn du einmal ein Viertelfinale spielst, und die meisten von denen waren noch gar nicht auf der Welt, als es das letzte Mal passiert ist, also dann bist du normalerweise schon heiß, aber die Schweiz hat es einfach nicht zugelassen, und man hat dann gesehen, die haben vorher die Ungarn 10-0 geschlagen, sie haben die USA 3-0 geschlagen, den späteren Weltmeister, gegen den sie dann im Finale verloren haben. Also da waren so viele zu Null Ergebnisse und dann auch noch im Semifinale ein 7-0 gegen Dänemark. Also können wir immerhin sagen, dass Österreich niedriger verloren hat als der Semifinalist. Das ist zwar ein schwacher Trost, aber schämen muss man sich jetzt für 0-6 nicht.
Bevor wir diese sportliche Thematik abschließen, hätte ich noch ein Spiel vorbereitet. Es heißt passenderweise Name-Dropping. Es funktioniert wie ein Wordrap. Du solltest den von mir vorgegebenen Satz also bitte so prägnant wie möglich fortsetzen und beenden.
Mhm, mach ich.
Mein MVP aus dem österreichischen Nationalteam war?
Jetzt müsste ich nochmal Marco Kasper sagen. Der war richtig gut. Aber ich nehme trotzdem David Kickert, weil Marco Kasper ist NHL-Spieler, aber du musst dann als David Kickert einmal in diese Rolle als Nummer 1 hineinwachsen.
Der Unsung Hero im ÖEHV-Team war?
Der junge Bieber.
Der junge Bieber?
Der junge Bieber.
Gregor Bieber?
Ja.
Sportlich am meisten überrascht hat mich?
Aus unserem Team.
Oder
generell. Ja, definitiv die Dänen. Die haben die ersten 3 Spiele verloren. Da haben schon manche gesagt, es wird doch nicht der Fall sein. Die sind jetzt auch seit 2 Jahrzehnten A-Nation, dass die womöglich bei ihrer Heim-WM in Herning, dass die womöglich absteigen werden.
Das größte Entwicklungspotenzial gibt es für das ÖIHV-Team bei?
Vielleicht doch bei der Disziplin.
Okay.
Man könnte vielleicht ein bisschen weniger Strafen nehmen, weil das halt auf diesem Niveau einfach beinhart bestraft wird. Und zweiter Aspekt, Powerplay.
Brian Lebler war für das Team wertvoll, weil?
Als Mensch und nach so einer Saison als Torjäger, ich fand es einen klugen Schachzug von Roger Bader, ihn zurückzuholen. Er hat eine richtig gute Ligasaison gespielt. Natürlich ist er jetzt nicht mehr der Jüngste, hat aber Körper, unglaublichen Schuss, das wissen wir eh. Also schon allein deshalb lohnt es sich, ihn zu nominieren. Aber man merkt, gegen die großen Nationen ist es vielleicht schon eine Spur zu schnell für ihn. Aber er hat gegen Slowenien das Tor zum 2-1 gemacht. Finde, hat auch in den Spielen, für die er eigentlich geholt wurde, also gegen Frankreich, Slowenien, dann mit Abstrichen Slowakei, Lettland, hat auch einen ganz guten Job gemacht. Also es war schön, ihn dabei zu haben und er hat sich auch wahnsinnig darüber gefreut, hier zu sein.
Dann beenden wir das sportliche Kapitel unmittelbar nach der WM. Und das war doch etwas überraschend. Ist Kritik am Verband gekommen? Und zwar nicht von außen, wie man vielleicht mutmaßen könnte, aber natürlich auch in so einer großen Stunde wäre es auch unüblich, sondern von den Spielern selbst. Wie hast du das, hat es dich überrascht?
In dem Moment überrascht ist eine gute Frage. Ja, das letzte Spiel war dann trotzdem ein 0-6. Geblieben ist aber dieser historische Viertelfinaleinzug. Und sie wissen, was sie erreicht haben. Und wenn sie Leistung gebracht haben und dann den Mund aufmachen, ist das Ganze vielleicht glaubwürdiger, als sportlich versagt zu haben und dann zu kritisieren, weil es dann vielleicht so wirken würde, wir sind gerade auf der Suche nach Ausreden. Also der Zeitpunkt, ich finde, es war der richtige Zeitpunkt. Man muss warnen, wenn Dinge nicht laufen. Es sollte halt irgendwie die Öffentlichkeit mitkriegen. Und wenn das der Fall ist, erhöht sich ja automatisch der Druck. Das heißt, es ist ein gewisser Handlungsbedarf auf Vorstandsebene gegeben. Und dann soll und muss hoffentlich was passieren.
Die Öffentlichkeit wird es erfahren, weil es eben öffentlich gemacht worden ist. Ist die Kritik der Spieler berechtigt, deiner Meinung nach?
Ja, also wenn wir tauchen ja nicht jetzt ins Innenleben einer Kabine ein und bewohnen auch nicht die Hotels, in denen die Mannschaft untergebracht ist. Wir sehen einen extrem guten Teamgeist, sie sind zusammengeschweißt, würde das nicht der Fall sein, würden sie auseinanderbröckeln. Dadurch, dass sie zusammenhalten, können sie auch gemeinsam mobil machen gegen Missstände und offenbar sind die da. Also sie wurden deutlich angesprochen.
Da geht es um den Teamarzt.
Es geht um den Teamarzt, der nur auf Abruf verfügbar war.
In der ersten Campwoche, glaube ich, oder? Danach auch?
Ich weiß jetzt nicht, welche Campwoche, aber es genügt jedes Camp, weil, wie Dominik Heinrich richtig gesagt hat, wenn jetzt akute Verletzungen passieren mit eventuell hohem Blutverlust, dann ist ein Arzt auf Abruf möglicherweise einer, der zu spät kommt. Also gerade da, wenn es jetzt um die Gesundheit der Spieler geht, darf man nicht sparen, egal wie es jetzt dazu gekommen ist, aber es darf nicht passieren.
Okay, einerseits geht es um den Teamarzt, andererseits geht es aber auch um wirtschaftliche Themen, die da angesprochen wurden. Konkret, das Nationalteam ist in den letzten beiden Weltmeisterschaften erfolgreich wie schon ewig nicht mehr gewesen. Und trotzdem gelingt es nicht unbedingt, das Ganze in wirtschaftliche Antriebskraft umzuwandeln. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Es ist dann, die Spieler würden sich mehr Professionalität, vielleicht einen Experten auf Management-Ebene wünschen. Das Bemühen kann man jetzt dem Verband nicht unbedingt absprechen, aber allein zu sagen, es funktioniert aber nicht und wir wurden vertröstet, der hat abgesagt, begründet wird es oft mit der generellen problematischen Situation auf der Wirtschaftsebene im gesamten Land, dass halt viele Unternehmen sparen müssen und dann eben nicht bereit sind zu investieren. Nur wenn du jetzt keine Sponsoren lukrieren kannst, wann soll es dir dann gelingen? Weil es wird nicht jedes Jahr ein Viertelfinale geben. Die Mannschaft hat einiges an Geld eingespielt.
Preisgeld nämlich,
muss man sagen. Preisgeld, das gibt dir auch bis zu einem gewissen Grad das Recht, auch Dinge zu fordern.
Genau.
Und das ist eben die eine Sache. An und für sich war der Plan schon, die WM 2024 in Prag monetär in Zählbares umzumünzen.
Genau.
Da hat es jetzt auf Sponsorenebene, muss man sagen, relativ wenig getan. Der Verband muss auch bis zu einem gewissen Grad sparen. Man hat dann auch überlegt für die Zukunft, ob man nicht eines dieser Vorbereitungscamps auf Weltmeisterschaften streicht. Man ist in den ersten beiden Testspielen auf die WM gegen Lettland in eine Nebenhalle ausgewichen. Das hat natürlich in Wien, das hat jetzt nicht unbedingt was von Professionalität. Aber es hat halt so gewirkt, ja, wir machen diese Spiele, aber sie sollen halt so wenig wie möglich kosten. Und man hat jetzt doch ein Minus geschrieben, auch wenn Klaus Hartmann, der Präsident, der ja auch in Stockholm war, also von einer wirtschaftlichen Schieflage ist man so ganz, ganz weit weg. Da kann keine Rede davon sein. Das wollen wir ihm einmal so abnehmen. Aber der Idealfall wäre halt, so, da ist jetzt einer, der gut vernetzt ist, der die Fähigkeit hat, Sponsoren an Land zu ziehen und der das dann auch tut für das Nationalteam und nicht nur für das Team, sondern vor allem dann auch für den Nachwuchs, der ja an einem finanziellen Engpass auch zwangsläufig leiden muss und vielleicht Dinge nicht bekommt oder selber bezahlen muss. Die sich da jetzt am weitesten aus dem Fenster gewagt haben, das waren die zwei Assistant Captains, der Bernd Wolf und der Dominik Heinrich und auch mit Abstrichen Lukas Haudom. Das war schon in Ordnung, dass die was sagen, weil sie machen sich halt auch Sorgen und Gedanken genau um den Stellenwert des Eishockeys in Österreich und sind jetzt nicht da, um Ist-Situationen zu bejammern, nur sie zeigen halt das auf, weil es nicht funktioniert und das gehört schleunigst behoben.
Berechtigte Kritik also. Zum Abschluss eines Nationalteam-Jahres, in dem man schon, naja, vor allem der Teamchef wird schon sehr, sehr freudig vorausblicken, was nächstes Jahr kommt. Denn nächstes Jahr ist die AWM in seiner Heimat, der Schweiz. Wie sehr freut er sich schon drauf?
Er freut sich, glaube ich, riesig. Das war auch sein Ziel. könnte auch sein, dass er für sich dann einen gewissen Zyklus abschließt mit dem Höhepunkt. Weiß man aber nicht. Jetzt ist einmal der Vertrag, oder der Vertrag hat sich um ein Jahr verlängert bis zu dieser seiner Heim-WM in der Schweiz, bis 2026.
Durch den Klassenerhalt, oder?
Nein, weil er 2 von 3 Zielen erreicht hat.
Okay.
Nämlich 2-mal den Klassenerhalt, also er musste 2 von 3 Punkten erfüllen, 2 Weltmeisterschaften und die Olympia-Qualifikation. In der Olympia-Qualifikation ist Österreich gescheitert, aber durch den 2-maligen Klassenerhalt in Prag und in Stockholm waren dann die Kriterien erfüllt, dass sich sein Vertrag verlängert hat bis 2026 und es war, glaube ich, schon das Viertelfinale, dass das dann schon gegen die Schweiz stattgefunden hat, speziell für ihn. Natürlich hätte er sich's gerne offener vorgestellt, ähnlich wie in Prag, wo es ganz knapp war, 5-6 mit dem Gegentor in der letzten Minute, aber diesmal war es halt ein 0-6. Aber in der Schweiz zu coachen und so wie sich die Gruppe, in der Österreich spielen wird, herauskristallisiert, ist es eine sehr spannende, die dann voraussichtlich in Zürich stattfinden wird mit einem Spiel gegen die Schweiz, wieder gegen die Kanadier, wieder gegen die Finnen, gegen Deutschland,
Lettland, Ungarn und Großbritannien.
Ungarn, Großbritannien, also sicher eine interessante Gruppe und die Schweizer werden da schon was Gutes auf die Beine stellen. Und wer weiß, vielleicht ist ja dann ein aktueller Nationalspieler schon in einer anderen Funktion dort mit dabei.
Der da wäre?
Der da wäre Dominik Heinrich, lang gedienter Nationalspieler mit 45 WM-Einsätzen, glaube ich, 34 Jahre alt, könnte man noch Eishockey spielen, hat aber noch nicht mit seiner Familie abgeklärt, ob es weitergehen soll. Eigentlich wollte er bei den Vienna Capitals weitermachen, die haben aber nach einer eher mäßigen Saison seinen Vertrag nicht verlängert. Aber er hat eine Sportmanagement-Ausbildung und wäre nicht abgeneigt, so eine Position auch im österreichischen Verband zu übernehmen. Und ich glaube, dass es dann kein besseres Bindeglied gibt als ihn zwischen dem Team und dem Vorstand, weil er weiß genau, was eine Nationalmannschaft braucht. Er weiß auch, was der Nachwuchs braucht. Und
er hat die wirtschaftlichen Voraussetzungen.
Hat die wirtschaftlichen Kompetenzen und auch vielleicht die Drähte heiß laufen lassen zu möglichen Sponsoren, die dann hoffentlich auch auf Verbandsseite zu finden sein werden.
Mehr dazu kann man deinem Artikel entnehmen auf Nachrichten.at. Danke für deine Antworten. Das sind durchaus spannende Aussichten für das kommende Jahr. Ich glaube, wir müssen nur dazu sagen, diese Gruppengegner und diese Einteilung, dass man in Zürich spielt, in dieser 12.000 Besucher fassenden Swiss Life Arena, wo auch der Vinzenz Rohrer jetzt Meister geworden ist, ganz fix ist es noch nicht.
Es ist noch nicht ganz fix, weil die Schweizer, also der Schweizer Verband die Option hat,
einzelne Teams
ein Team zu switchen, von einer Gruppe in die nächste zu hieven oder und umgekehrt, um das Publikumsinteresse in der jeweils anderen Halle anzukurbeln. Also würde jetzt die Schweiz sagen, ja, Österreich, die müssen jetzt nach Fribourg, weil dort kommen dann 3.000 Österreicher mit oder so. Dann könnten sie das so entscheiden. Weiß aber nicht und glaube eher nicht, dass das passieren wird.
Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Danke, Alex, für deine Zeit und deine Antworten. Oder
gerne,
wie man auf Schwedisch sagt, ganz einfach, tack.
Tack.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken oder tacken. Und auch an unseren Partner Livest, er geht hiermit noch ein herzliches Tack. Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.